mal zu reden und das liegt mir, das ist so mein Highlight-Thema, das geht um Beziehung, um Liebe, um die Ehe. Es geht heute Morgen um die Ehe und wir hatten jetzt gerade vor kurzem Valentinstag und ich hoffe, dass Valentinstag nicht nur einmal im Jahr ist für die Ehepaare, sondern viel, viel öfters, am besten jede Woche. Und mein Wunsch ist es für heute Morgen, dass du heute Morgen ganz, ganz klar in deinem Leben erkennst, dass Gott möchte, dass du erfüllt bist, dass du glücklich bist und dass du echt merkst, hey, Gott will dich segnen, Gott hat einen Plan in deiner Ehe, auch wenn du noch Single bist, dich vorzubereiten für deine Ehe oder wenn du auch älter bist, Gott, bei Gott ist nicht so möglich. Es gibt immer wieder Punkte, wo du wieder neu anfangen kannst. So, und ich hatte jetzt vor kurzem so ein paar Leute gefragt, hey, wie viele Leute kennst du oder jetzt du ganz persönlich, wenn ich dich fragen würde, hey, wie viele Ehepaare kennst du, die wirklich glücklich sind, wo du sagst, hey, ja, der ist glücklich, die haben eine erfüllte Ehe. Denk mal drüber nach, wie viele Leute fallen dir ein? Und ich hatte einige gefragt und die mussten auch erstmal nachdenken. Die konnten gar keine Antwort geben und dann haben die nachgedacht und das hat länger gedauert und die konnten höchstens ein oder zwei Leute aufzählen. Ich habe gedacht, boah, heftig, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wisst ihr, wie hoch die aktuelle Scheidungsquote hier in Deutschland ist? 40 zu 60, das heißt, 40 Ehen werden geschieden und 60 haben Glück, dass sie es bis zum Ende schaffen. Aber das heißt nicht, dass sie glücklich sind. Das heißt überhaupt nicht, dass es glückliche Ehen sind. Überlegt euch mal, und die Tendenz ist, dass es immer höher ist, immer weiter geht, irgendwann vielleicht 50-50. Stell dir mal vor, du willst in Urlaub fliegen, du gehst in eine Maschine rein, ihr kennt das ja immer am Ende, nicht am Ende, am Anfang, es sind ja die Stewardess, die ein paar Sachen erklären, und dann kommt der Pilot, begrüßt euch auch, und er sagt, hey, die Wahrscheinlichkeit, dass wir da ankommen, ist 40 zu 60. 40% ist, dass ihr das Ziel nicht erreicht, aber 60, ey, wir schaffen es. Was würdet ihr machen? Ich würde wieder aussteigen, das wäre mir zu risikobehaftet. Ich würde da nicht sitzen bleiben. Oder dein Frühstücksmüsli ist krebserregend, 40 zu 60 die Chance. Ich würde was anderes essen. Hey, wie schnell geben wir uns mit Dingen zufrieden? Und die normalen Ehen, ich rede jetzt nicht von christlichen Ehen mit den 40 zu 60. Und wenn wir darüber mal nachdenken, dann heißt es doch, dass dieser Weg nicht funktioniert. Es muss einen anderen geben. Und wenn du mich fragen würdest, hey Rosi, glaubst du noch an glückliche Ehen? Wer mich kennt? Ja, genau, ich würde sofort sagen, natürlich glaube ich an glückliche Ehen. Ey, ich stehe hier, ich habe eine glückliche Ehe, aber mit viel Höhen und Tiefen. Und ich glaube, dass es glückliche Ehen gibt, aber wie schön dieser Spruch, die fallen nicht vom Himmel. Die passieren nicht einfach so. Glückliche Ehen passieren nicht einfach so. Dann müssen wir an andere Wege gehen. Weil das ganz Normale funktioniert dann nicht, haben wir ja gesehen. Also, es heißt, wir brauchen andere Wege, um glückliche Ehen zu haben. Und ich sag dir was. Andreas und ich, wir sind seit 27 Jahren verheiratet, haben viele, wie gesagt, Höhen und Tiefen und das Schwerste ist, eine gute Ehe zu führen. Eine gute Ehe kostet dich mega, mega mäßig viel. Auch eine gute Erziehung, bei Kindererziehung kostet dich auch sehr viel. Denn in der Ehe ist es so, es kommen zwei verschiedene Persönlichkeiten aufeinander. So, und da müssen sie miteinander klarkommen. Willst du Auto fahren? Musst du erstmal einen Führerschein machen. Du musst lernen. Hey, was, du musst sogar heute noch mehr als damals lernen, wie funktioniert ein Auto. So, oder wenn du einen Beruf erlernst, musst du manchmal 3 Jahre oder lernen. Oder wenn du Ärztin werden willst oder auch in der Schule Lehrerin sein möchtest, du musst jahrelang studieren. Aber in der Ehe gehst du so rein und dann meinen wir, das funktioniert, ohne vorbereitet zu werden. Ist doch ein bisschen schräg, oder? Und ich will euch einfach Mut machen, egal wo ihr steht, es ist nie zu spät, in der Ehe zu investieren. Andreas und ich, wir haben einige Ehekurse hinter uns und arbeitet immer wieder dran. Und wisst ihr, in 1. Mose, genau 2, Vers 28 steht, also davor war noch Adam alleine, da steht, Dann sprach Gott der Herr, es ist nicht gut für den Menschen allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Und Gott der Herr formte aus Erde alle Arten von Tiere und Vögel. Er brachte sie zu Adam, um zu sehen, welchen Namen er ihnen geben würde. Und Adam wählte für jedes Tier einen Namen, doch er gab allem Vieh den Vögel und den wilden Tieren Namen. Doch er fand niemanden unter ihnen, der zu ihm passte. Da ließ Gott, der Herr, Adam in einen tiefen Schlaf versinken. Er entnahm ihm eine seiner Rippen und schloss die Stelle wieder mit Fleisch. Dann formte Gott, der Herr, eine Frau aus der Rippe, die er Adam entnommen hatte. Und da brachte sie zu ihm. Und dann, endlich, rief Adam aus. Endlich, ist euch das schon mal klar geworden? Hey, Adam merkte, da passt, da fehlt noch was. Es fehlt noch was. Der Elefant passte nicht, der war riesig, groß. Die Giraffe passte nicht, die Katzen sind ja süß und kuschelig. Aber ihm fehlte noch was. Und als er Eva gesehen hat, hat er gerufen, endlich, endlich jemand, der zu mir passt. Ist doch Hammer. Und dann geht es weiter. Sie ist ein Teil von meinem Fleisch und Blut. Sie soll Männin heißen, denn sie wurde vom Mann genommen. Das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich seiner Frau und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Das ist die Ehe. Damit ist die Ehe gemeint. So, und jeder hat Vorstellungen vor der Ehe und macht sich seine schönsten Ideen, Träume, Wünsche. Und wir Frauen, das ist ja ist kein Klischee, wir Frauen denken an die schönste Hochzeit. Wenn du jung bist, denkst du, oh, das muss so sein, das muss so sein, das muss so sein. Und der Ehemann, oh, am besten sollte er das, 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 das haben. Und dann fangen wir auch an zu beten dafür. Und dann ist ja auch total okay. Aber das Wichtigste in allem ist einfach, wir haben unsere Vorstellungen und dann auch noch Wünsche, wie wir dann anschließend, dann wollen wir ein großes Haus mit dem und mit dem. Und dann, ja, kommt es manchmal immer doch ganz, ganz anders. Und wisst ihr, und die Männer haben auch ihre Vorstellungen, nicht nur wir Frauen. Wir Frauen denken ja mehr ans Hochzeiten, ans Heiraten, alles schön und wunderbar. Und die Männer denken sich, oh, wenn ich endlich verheiratet bin, dann habe ich jeden Tag zweimal am Tag Sex. Nein, oder zweimal in der Woche oder später zweimal im Monat. Hey, und dann wachen die auch auf und denken, ey, die Frauen haben sich was überlegt und hatten ihre Wünsche und die Männer. Und dann musst du doch erkennen, das ist gar nicht so. Die meisten Wünsche und Träume in der Realität, sind die so? Ich meine, wir haben jetzt hier viele, die schon jahrelang in der Ehe sind. Hey, da muss man doch ganz schön viele Abstriche machen unterm Strich. Und Andreas und ich, wie gesagt, sind jetzt 27 Jahre verheiratet und ich möchte euch ein bisschen mitnehmen in unser Eheleben. Und Andreas und ich, wir sind so unterschiedlich wie nur was. Wer uns kennt, der weiß das. Und das sind auch unsere größten Stärken, aber auch unsere größte Herausforderung. Und ich weiß, wovon ich rede. Die Ehe kann ein Stück Himmel auf Erden sein, aber sie kann auch die Hölle sein. Wenn du in der Ehe bist und meinst, es läuft alles einfach so, ich muss nicht investieren, dann kann das auch nach hinten losgehen. Ich habe von einigen gehört, dass sie länger auf der Arbeit bleiben oder Spätschicht machen, Nachtschicht noch machen, um eben halt nicht bei ihrer Familie zu sein. Dass sie auch sagen, ey, ich fahre noch da und da hin, oder ich treffe mich mit dem und dem Kumpel, weil zu Hause eine Frau wartet, die nur gestresst ist, wenn er nach Hause kommt, ey, mach das noch, mach das noch, mach das noch. Es gibt immer wieder Höhen und Tiefen. Und da ist es so wichtig, eine gute Balance zu haben. Da ist es so wichtig, dass du einfach nicht denkst, die Ehe funktioniert so einfach so. Oder die Leute kommen und haben auch ihre Päckchen mit dabei, der Mann, die Frau, und die investieren nicht oder zu wenig in der Ehe. Und die denken, ach, die Zeit, die heilt alle Wunden, das wird schon alles wieder gut. Hey, das stimmt nicht. Du musst in deine Ehe investieren, wenn du eine gute Ehe haben willst. Das ist nicht alles so. Das fällt nicht einfach vom Himmel. Bang, und jetzt sind wir alle, wir beten einmal und jetzt sind die Herzen geheilt. Weißt du, und ich denke mal, ihr kennt das auch. Wie gesagt, 27 Jahre sind wir verheiratet. Und der Spruch, du kannst deinen Partner nicht verändern. Du kannst den anderen nicht verändern. Wie oft habe ich das gehört? Wie oft habt ihr das gehört? Man kann den anderen nicht verändern. Und wie viele Jahre habe ich das versucht? Also bis das von hier nach da kommt, das dauert ja eine Ewigkeit manchmal. Ich habe immer versucht, Andreas zu verändern. Ich habe immer versucht, oh, kannst du nicht so und so, kannst du nicht das und das machen? Das und das ist mein Wunsch und. Aber es ist immer so, ich sehe den Splitter bei ihm im Auge und den Balken bei mir sehe ich nicht. Und das ist immer wieder das größte Problem, dass wir bei dem anderen sofort sehen, ich könnte eine Latte aufzählen, was nicht funktioniert. Und bei mir selber sind so viele Sachen und das ist das Wichtigste. Ich kann nur mich verändern und das ist das Gute und das ist wichtig, dass wir das tun. Versteht ihr? Und Andreas, ey, ich liebe ihn total mit seinen ganzen Fehlern, mit allem, was er hat und mit seinen Stärken und Schwächen. Und er ist eine totale treue Seele. Er ist so treu und ich hatte mal einen Traum, wo er fremdgegangen ist. Ich habe gedacht, ich werde nicht mehr. Das war der schlimmste Traum in meinem Leben, mit, als er eine andere Frau hatte. Das kann nicht wahr sein. Es war so schrecklich. Und natürlich, wir sind vor nichts geschützt, aber wir können mit Gott alles schaffen. Und deswegen brauchen wir immer Jesus in unserer Beziehung. Und ich bin so froh und dankbar, dass es nur ein Traum war und dass wir uns vertrauen. Ich weiß, wenn er mir was sagt, dann ist das die Wahrheit. Und wenn ich ihm was sage, dann ist das auch die Wahrheit. Wir lügen uns nicht an und das ist so herrlich, wenn wir ein Fundament haben. Er ist mega witzig, er ist gutgläubig. Du kannst ihm was erzählen, er glaubt dir alles. Ich sage immer, Andreas, du musst doch nicht immer jedem glauben. Es ist nicht immer alles so, wie es ist. So, und wenn ihr mich kennt, ich bin mega emotional. Und das ist nicht einfach. Und ich habe mir schon so oft gesagt, Rosi, nimm doch nicht immer alles so ernst. Das fällt mir so megamäßig schwer. Ich glaube, das ist sowieso eine Schwäche von uns Frauen. Und ich hatte damals jahrelang über Jähzorn, mit Jähzorn zu kämpfen. Und Andreas musste ganz, ganz viel aushalten. Und wenn du dann nicht weißt, dass das der richtige Partner ist, dann wird es schwer. Und um auf die Basis zu kommen, wir brauchen Jesus in unseren Ehen. Wir brauchen Jesus in unseren Ehen. Ohne Jesus geht es überhaupt nicht. Jetzt sagst du, boah, immer dieses, ja, was heißt fromme Gesabel. Aber wir sind ja hier fast alle Christen. So, aber wie Jesus zentriert ist wirklich deine Ehe? Das ist doch hier die Frage. Ja, natürlich, Jesus ist in meinem Leben, den nehme ich noch mit. Aber wie sieht das denn wirklich im Alltag aus? Wie sieht das wirklich im Alltag aus, wenn Andreas mich megamäßig verletzt, wenn er das nicht alles macht, was ich mir wünsche, wenn ich nicht alles mache, was er sich wünscht? Wir brauchen Jesus da drinnen. Und das ist das Übernatürliche. Es geht nur mit Jesus. Eine gute Ehe funktioniert nur mit Jesus. Und ich weiß, wovon ich spreche. Und Jesus ist das Zentrum in unserer Ehe. Von Anfang an. Und Andreas, also wir sind 23 Jahre verheiratet. Quatsch, 27. Mit 23 Jahren habe ich geheiratet und er war 21. Er hat Gott mit 19 Jahren kennengelernt und er war ein halbes Jahr gläubig. Manchmal denken wir, die Christen müssen erstmal so viel Erfahrung machen, dies noch und das noch, bevor sie überhaupt was verstehen. Das stimmt gar nicht. Wenn jemand mit Gott gehen möchte und sagt, Herr, ich bin hier, gebrauche mich oder wirke du, rede so zu mir, dann tut er das. Es ist einfach immer eine Einstellung von unserem Herzen. Da spielt die Zeit gar keine Rolle. Er war ein halbes Jahr gläubig und er kam bei uns in die Gemeinde und hat mich und einige kennengelernt und hat sich ganz schnell in mich verguckt. Aber er hat nie was gezeigt. Er hat nie was gezeigt. Er hat für mich gebetet. Er war noch nicht lange gläubig. Heutzutage denkt man, ey, ich kann mir den aussuchen, ich kann das, es muss alles schnell gehen. Er hat ein halbes Jahr für mich gebetet, ohne mir das zu zeigen. Ich habe nichts gespürt, ohne das zu mir zu sagen. Und er war, wie gesagt, gerade gläubig. Und dann sind wir zusammengekommen und dann hat er ein Gedicht geschrieben. Und ich habe gedacht, das muss ich mit euch teilen. Ach, siehste, da. Also, er hat dieses Gedicht geschrieben und ich habe nur gedacht, hey, Hammer, das kann nur Gott in sein Herz gelegt haben. Liebe ist, wenn man lange fragt, ohne die Antwort zu wissen. Liebe ist, wenn man trotz Sehnsucht wartet. Liebe ist, wenn man nichts essen kann und traurig ist. Ja, süß, ne? So die Jungverliebten, aber ich höre das auch immer wieder bei den Jüngeren. Oh, ich kann nichts essen, ich habe Bauchschmerzen, wenn ich ihn nicht sehe und. Und er hat das alles durchgemacht und ich wusste von dem Ganzen nichts. Liebe ist, wenn man bitterlich weint und fleht. Liebe ist, wenn man weiterkämpft und den Ausgang dennoch nicht kennt. Liebe ist, wenn man nur Gott vertraut. Liebe ist, wenn Gott dann endlich Antwort schenkt. Hey, wartet doch, bis Gott euch Antwort gibt. In vielen Bereichen geht nicht eigene Wege. Liebe ist, wenn man den anderen dann auch Antwort lässt. Als er mir seine Liebeserklärung gemacht hat, da habe ich gesagt, das war ganz unromantisch. Total unromantisch, aber überhaupt nicht schlimm. Ich habe den romantischsten Mann, den es für mich gibt, aber in dem Moment, er hat einfach gesagt, hey, ich habe für dich gebetet und Gott hat mir gezeigt, dass du meine Frau wirst. Auf einer Autofahrt. Er ist Auto gefahren und ich saß daneben. So, und ich dachte, wow, okay. Und dann, also für ihn muss das unwahrscheinlich schwer gewesen sein, gerade wenn man auch so jung ist, du weißt nicht, hey, wie reagiert sie jetzt, was meint sie und so. Und dann habe ich gesagt, du, es tut mir leid, aber ich habe noch gar nichts für dich in meinem Herzen. Boah, genau, oh, ich habe ihn gefragt, ich darf das erzählen und auch mit dem Gedicht. So, das musst du erstmal verknusen. Er hätte beleidigt sein können, er hätte gesagt, okay, alles klar, ich habe mich verhört, wow, aus, zu Ende. Nein, und das ist das, was er auch hier geschrieben hat. Wenn du weiterkämpfst, auch wenn du den Ausgang dennoch nicht kennst, er hat Gott verstanden, er hat eine Antwort von Gott gehabt und das lege ich euch so sehr auf dem Herzen. Gott ist immer noch einer, der redet, der Antwort gibt, wenn wir ihn suchen. Nur wir machen uns das zu leicht. Wir haben nicht mehr den Drive, hey, ich will alles schnell, ey, Mikrowellen essen, McDonald's, Fast Food. Heute unsere Gesellschaft ist so schnelllebig, dass wir nicht mehr auf Antworten warten wollen. Wir wollen alles sofort, am besten jetzt. Und das geht nicht und das haut nicht hin. So, und Liebe ist, wenn man nur Gott vertraut. Liebe ist, wenn Gott dann endlich Antwort schenkt. Liebe ist, wenn man den anderen auch Antwort lässt. Und das hat er. Er hat das akzeptiert und hat gewartet. Und Gott hat mir Liebe geschenkt. Natürlich, sonst wäre ich jetzt ja auch nicht hier und könnte nicht davon erzählen. Und Gott hat mir Liebe in mein Herz gesteckt und hat mir ganz klar gesagt, dass er mein Mann wird. Aber das kann ich irgendwann nochmal erzählen, wie das war. Liebe ist, wenn man den anderen so nimmt, wie er ist. Liebe ist, wenn man sich einander verzehrt. Liebe ist, wenn man sich vergeben kann. Liebe ist, wenn man sich alles sagen kann. Liebe ist unbeschreiblich, wenn man sie mit Rosi erlebt, das war natürlich ein Gedicht für mich. Liebe ist, wenn Gott zwei Liebenden, und das ist es auch wieder, eine ganz tiefe Beziehung schenkt, die von Gott aber kommt. Liebe ist, wenn sie von Gott bis in die Ewigkeit getragen wird. Liebe ist nur dann Liebe, wenn sie ausschließlich allein von Gott kommt. Da sage ich immer, boah, das ist doch nicht, er war gerade junggläubig und schreibt so ein Gedicht, das ist Wahnsinn. Und ich denke mir, das ist die Basis. Jesus ist die Basis. Jesus war in seinem Herzen, Jesus war in meinem Herzen. Und wir konnten aufeinander warten, wir konnten vertrauen. Wir wussten, Gott hat gesprochen, Gott ist da. Und dann, egal was kommt, du hältst es durch. Hey, und heutzutage ist es so, jeder Mensch dreht sich um was und jede Ehe dreht sich um was. Und am meisten ist es, dass sich das alles dreht sich um mich. Um mich, meine Wünsche, meine Bedürfnisse, meins, nochmal meins. Hey, ich finde das so cool, wenn du das und das machst oder wenn du das und das zu mir sagst, am besten so und so und wenn du das und das anziehst und ich wünsche mir das, mach das doch alles so, wie es mir gefällt. Es dreht sich alles um mich, um meine Erfüllung. So, und dann bist du verheiratet und der Ehepartner macht das alles nicht so, wie du es willst. Boah, was dann? Heftig. Oder wenn die ersten Kinder kommen, hey, hardcore, ohne Ende, die ersten Kinder sind da, es dreht sich alles um die Kinder. Hey, wir haben drei Kinder, wir lieben unsere Kinder. Unsere Kinder sind uns mega wichtig, aber mein Ehepartner ist wichtiger. die Kinder sind wichtig, aber du kannst dich auseinanderleben. Es ist immer eine Entscheidung, das Richtige zu treffen. Kinder können dir auch die letzten Nerven rauben, wie eine Ehe auch, aber ne, man kann immer wieder die Kurve kriegen und das ist ja das Schöne. Und irgendwann, wenn du nicht aufpasst, dass du den Fokus wieder richtig gestellt hast, kann das sein, wenn die Kinder groß sind, dass ihr euch so auseinandergelebt habt, dass es gar keine Basis mehr gibt für euch, weil die Kinder nur im Fokus waren. Und da ist es so wichtig, gerade in den ersten Jahren, ich weiß noch, die Männer, die leiden am meisten in den ersten Jahren, weil die Frauen nur mit den Kindern ganz eng an eng zusammen sind und dann ist es manchmal so, oh, ich brauche gar keine Nähe mehr. Ich habe den ganzen Tag Kinder um mich, die was von mir wollen und ich sage echt, wenn ihr jung verheiratet seid oder wenn ihr kleine Kinder habt, ihr habt auch noch Männer. Investiert in eure Beziehung, in eure Männer. Genau. Und dann gibt es noch, wo ihr euch drum drehen könnt, genau, die Männer sagen Amen, yes. Genau. Weil das habe ich oft gehört. Die Männer haben ihre Bedürfnisse, genau wie wir Frauen. Nur wir Frauen, wir sagen das viel, viel mehr. Wir Frauen, wir reden viel mehr über unsere Bedürfnisse und die Männer reden nicht so darüber. Und dann wundert man sich, oh, ein Seitensprung, oh, da passiert was. Ey, wir haben Verantwortung füreinander. Genau, und eben halt, wenn es nur noch um Karriere geht, das tolle, beste Haus muss her. Das muss neu her, wir müssen uns das noch anschaffen, noch mehr Arbeit, noch einen Nebenjob. Und du hast gar keine Zeit mehr für deinen Mann. Du hast überhaupt gar keine Zeit mehr füreinander. Oder du hast so viel gearbeitet, du kommst nach Hause und dein Liebestank ist so leer und dann erwartest du nur von deinem Partner, dass er ihn füllt und das haut nicht hin. Das geht nicht. Wenn du nur nach außen powerst, 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 du brauchst wirklich Zeiten, gute Zeit mit deinem Ehepartner. Und dann gibt es noch diesen Mythos, dass es nur einen Partner gibt, der genau der Richtige ist. So, und der alles erfüllt, was du dir wünschst. Der dir alle deine Träume abliest, der alles für dich macht und der, wo du sagst, oh, das ist meine Hälfte, ohne die geht es gar nicht mehr. Und dann wachst du auf und merkst, ey, das stimmt gar nicht, ey, das ist es doch nicht. Hey, wenn du das von einer Person abhängig machst, wie arm bist du denn da? Sorry, wenn ich das mal sage. Eine Person kann dir das doch nicht geben. Was für einen Druck legst du auf diese Person, wenn du nur sagst, ey, Andreas ist für mein Glück zuständig. Hey, das ist doch nicht fair. Andreas, es ist schön, dass wir uns haben, aber er ist doch nicht für mein Glück zuständig. Und deswegen, es ist so, dass du Erwartungen hast, aber diese Erwartung sollte kein Mensch erfüllen. Die Erwartung, genau, mach mal einen bitte weiter. Es ist so, dass Jesus im Zentrum deiner Ehe sein muss. Und du musst eins wissen, wenn du Jesus, du wirst erst im Herzen ankommen, das heißt, du bist erst fähig für eine Beziehung, die trägt, wenn Jesus in deinem Zentrum ist. Wenn das nicht ist, wirst du immer in jeder Beziehung enttäuscht sein. Das ist so wichtig, auch gerade wenn du in eine Beziehung gehst, wenn du noch Single bist. Hey, du hast so viel Zeit jetzt, es ist so, so wichtig, dass deine Beziehung zu Gott ganz, ganz fest wird. Je fester die wird, hey, desto schöner ist das für den Partner, der dich kriegt. Ich sage immer, wer unsere Kinder kriegt, der hat einen Sechser im Lotto. Nein, aber die mussten schon viel, viel, viel mit uns durchgehen. Wir haben denen so viel beigebracht, wir haben so viel geredet mit denen, so viel auch Konflikte gelöst. Hey, habt keine Angst vor Streitereien. Ich sage immer, wenn welche kommen und sagen, oh, unsere Ehe ist so toll, wir streiten uns nie. Dann denke ich mir, habt ihr überhaupt eine Ehe? Hey, viele verlagern das nur, die streiten sich nie, aber da frage ich mich, wie leben die denn miteinander? Es gibt eine gute Streitkultur und das ist so wichtig, dass man auch seine Bedürfnisse dem anderen sagt. Aber das Allerwichtigste ist, hey, mein Mann oder deine Frau oder wie auch immer ist nicht zuständig dafür, also mein Mann ist nicht zuständig dafür, dass er alle Bedürfnisse und alles, was ich möchte, was ich mir wünsche, erfülle, das ist bei Jesus möglich. Das ist Jesus. Wenn ich tief fest verletzt bin, egal von was, und weißt du was, der Ehepartner, der liebt dich am allermeisten und der verletzt dich am allermeisten. Kennt ihr das? Kennt das jemand? Egal, ob jung, alt, ganz egal. Der Ehepartner, der verletzt dich am allertiefsten, weil du bist so intim mit dem und das tut so, so weh. Aber wer kann das denn wieder heilen? Das kann nicht Andreas wieder heilen, das kann nur Jesus. Diese Wunde, die kann nur Jesus heilen. Und wenn ich da nicht zu meinem Gott laufe und wenn Jesus nicht in meiner Ehe ist, armer Mann oder arme Frau, was legen wir uns für einen Druck drauf? Deswegen ist es so wichtig, ihr müsst Jesus im Fokus haben. Auch wenn du jung bist, hey, bau deine Beziehung ganz fest zu Jesus. Und was noch so schön ist, Jesus wurde einmal gefragt, hey, was ist das wichtigste Gebot? Wisst ihr, was er gesagt hat? Hey, liebe deinen Ehepartner mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Hat er das gesagt? Ist der Ehepartner vor Jesus? Was sagte er denn? Genau. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben als erstes. Lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Dann kommt das zweite. Das ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da kommt der Ehepartner. Wenn du es nicht verstanden hast, deinen Gott zuerst zu lieben, wirst du nie eine gute, erfüllte Ehe haben. Deswegen gibt es 40-60. 40% ist die Quote, weil die meisten Ehen leben ohne Gott. Und ich sag dir das und ich weiß, ich spreche aus Erfahrung. Hätten wir Gott nicht als Basis in unserer Ehe, wir wären schon längst geschieden. Nicht nur immer, also wir wären schon, ach, wie oft geschieden, weil es knallt. Wir sind so verschieden wie nur was und deswegen ist es so herrlich zu wissen, Andreas hat Jesus lieb, ich habe Jesus lieb und wir haben gelernt, uns zu vergeben, weil wenn wir beten, ich kann noch nicht mit Andreas beten, wenn ich denke, oh, was ist das denn für ein, der hat mich jetzt schon wieder so verletzt, der nimmt mich nicht ernst, der versteht mich nicht und. Da will ich doch vergeben und sagen, hey Jesus, du hast gesagt, ich soll vergeben, sonst hörst du auch meine Gebete nicht, dann vergibst du mir auch nicht. Das ist auch wieder so eine Sache, die wir nicht unterschätzen sollen. Hey, vergib, damit dir vergeben werden kann. Und das ist so wichtig. Und in der Ehe ist das so wichtig. Wie viele Ehepaare gibt es, die hart und bitter geworden sind, die nur zusammen sind wegen ihren Kindern oder auch nachher im Alter. Hey, wir haben uns so engagiert, das ist so, wir leben so. Ach, da passiert doch nichts mehr. Quatsch. Du kannst immer noch umkehren, egal wie alt du bist, egal wie jung du bist. Aber nimm Jesus in den Fokus. Nimm ihn in den Fokus. Und wisst ihr, was Jesus noch gesagt hat, wachse in deine Beziehung zu ihm, während er dich auf alles andere vorbereitet. Das heißt, trachte zuerst nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Das war Andreas und mein Bibelvers, als wir geheiratet haben. Das war immer bei uns im Fokus. Matthäus 6,33. Trachte zuerst nach seinem Reich. Und wir denken ja immer, oh, bloß nicht zu viel für den Herrn machen, bloß nicht zu viel dafür oder dafür. Ich weiß nicht, es ist irgendwie, unsere Gesellschaft ist so schräg, bloß nicht zu verbindlich werden. Nein, ich muss noch das machen, ich muss noch das machen, ich muss noch das. Ich habe gar keine Zeit für den Herrn. Hey, aber das stimmt nicht. Andreas und ich, wir haben immer dem Herrn gedient, von Anfang an. Und ich kann euch sagen, wir sind so gesegnet. Wir sind so gesegnet im Finanziellen, mit dem Haus, mit tollen Kindern. Aber es ist nicht, weil wir hier die Tollen sind, sondern weil wir Gott in unserer Mitte haben und ihm vertraut haben. Wir haben ihm vertraut, dass, einmal wieder weiter, genau, alles andere wird euch hinzugefügt werden. Wir haben immer gesagt, wenn wir dir dienen, wird alles andere uns hinzugefügt werden. Und das haben wir erlebt über die ganzen Jahre. Über die ganzen Jahre haben wir es erlebt, dass alles andere dir hinzugefügt wird. So, und verstehst du, wenn du alles für Gott einsetzt, kümmert er sich um dich, wenn du dich um ihn kümmerst. Er kümmert sich um dich. Glaub es, bitte, bitte glaub es. Und weißt du was? Wir denken immer wieder, dass Gott die eine richtige Person hat und wir suchen zuerst den Partner und nicht ihn. Natürlich glaube ich dir auch. Manchmal denkt man, oh, vor wann kommt der? Wo ist er denn? Ich will ihn endlich kennenlernen. Aber ich sag dir was, wenn du anfängst, Gott zu dienen, wenn du anfängst, deine Beziehung enger und enger mit ihm zu leben, wisst ihr, dann bereitet er dich vor. Es ist doch gar kein Problem, dir deinen Partner zu geben, aber meistens ist es so, dass wir nicht bereit sind. Meistens ist es so, dass wir nicht in der Lage sind, den Partner kennenzulernen. Und manchmal lässt Gott das Warten einfach zu, damit wir verändert werden, dass wir die Richtige kennenlernen. Und das ist so wichtig. Und Gott ist immer noch da, der immer noch Antwort gibt, der immer noch da ist, der immer noch für dich ist. Und er weiß doch, er hat doch gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Gott hat einen Partner für dich. Aber vertraue ihm, bleib dran, gib nicht auf. Und wenn du verheiratet bist, dann gebe ich dir noch eine Sache ans Herz. Es ist so, so wichtig, dass du eine Entscheidung zusammen mit deinem Partner triffst. Bete zusammen mit ihm. Ich kenne viele Ehepaare, die nicht zusammen beten. Und ich will euch so ermutigen, dass ihr gemeinsam betet. Es ist so, so wichtig, auch gerade wenn du in einer Beziehung bist, ihr seid noch nicht verheiratet, fangt an zusammen zu beten. Wenn du schon lange verheiratet bist, aber ihr betet noch nicht zusammen, fangt an zu beten. Es ist so, so, so wichtig, das gemeinsame Gebet. Weil wenn du anfängst mit deinem Partner zu beten, wisst ihr, was so toll ist? Gott hat versprochen, wo zwei, warum sagt er nicht 4, 5, 6? Nein, wo zwei Mann und Frau zusammenkommen. Und was sie bitten, wenn sie sich eins machen, das will ich ihnen geben. Und er ist mitten unter ihnen. Ist doch Hammer, wieso hat er nicht mehr genommen? Nein, er hat zwei genommen. Es liegt eine Kraft da drin. Es ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass du mit deinem Partner betest. Und warum tun es so wenige? Weil der Feind es geschafft, der Teufel hat es geschafft, das den Ehepaaren zu rauben. Weil er genau weiß, wie viel Power darin steckt. Und ich will dir heute Morgen, wenn du nur das mitnimmst, wenn du verheiratet bist und noch nicht mit deinem Partner betest. Und übrigens, wir Frauen, wir wünschen uns das alle. Ich glaube, also ich habe mit so vielen Frauen schon gesprochen oder auch wenn Seelsorgegespräche sind, die Frauen wünschen sich so sehr, dass ihre Männer geistliche Männer sind und dass sie beten. Dass sie beten, hey, sie sind Priester. Von Gott gibt es auch eine Hierarchie. Die sind Priester, sie stehen da drüber und die Frauen wünschen sich das. Aber oft sagen die das vielleicht nicht. Vielleicht ihr Frauen, ihr sagt jetzt, hey, super, dass Rosi das nochmal sagt. Genau, also ihr habt jetzt keine Ausrede mehr. Ihr seid Priester. Und Gott hat euch das ins Herz gelegt. Ihr seid auch für das Geistliche mitverantwortlich. Aber das will ja heute immer gar keiner hören, dieses mitverantwortlich sein. Hey, das ist manchmal für viele ein rotes Tuch, aber wir kommen manchmal um Sachen nicht herum. Das sind einfach so Gesetze. Und ich will euch darin ermutigen, fangt an, gemeinsam zu beten. Gott ist da drinne und es ist noch immer ein Schutz, weil wenn du dich gestritten hast, wenn dicke Luft da ist, du kannst das ja nicht lange aushalten, wenn du mit deinem Partner beten willst. Du kannst doch nicht voll Ärger, wenn wir uns gestritten haben und Andreas hat mich voll genervt, ist alles blöd. Hey, dann passt es nicht, dann kann ich ja nicht mit ihm beten. Das ist auch ein Schutz, dass du dein Leben immer aufräumen musst, dass dein Leben richtig ist, dass dein Leben funktioniert. Genau, also betet und betet kurz. Kurz heißt, ich nehme nicht Fürbitte damit rein. Ich mache jetzt keine geistige Kampfführung oder. Hey, es ist manchmal so ermüdend, wenn einer so lang betet, kurz und knackig. Bete kurz mit deinem Partner und dann überlegt euch eine Routine. Ich weiß, dass viele einfach vom Essen beten. Super, super gute Gewohnheit, aber sucht euch auch einen Zeitpunkt, wo ihr miteinander betet. Es kann morgens sein, bevor die Kinder aus dem Haus gehen. Es kann auch sein, wenn die Kinder im Bett sind und ihr Zeit habt, bevor ihr dann jeder sich irgendwie mit einem Buch oder Netflix oder was weiß ich beschäftigt, sagt, hey, wir wollen noch zusammen beten. Lass uns zusammen beten. So, und das Dritte ist, wenn du einen Tag verpasst hast, verpasst nicht den zweiten Tag. Nicht schlimm, wenn es nicht jeden Tag gleich funktioniert, aber bleib dran. Bleib dran, bleib dran. Hey, und ich und Andreas wollen euch das nochmal eben ein bisschen demonstrieren. Komm doch mal nach vorne. Also, ich bete jetzt mal für ihn. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für meinen hammertollen Mann. Ich danke dir dafür, dass er mich so unendlich liebt, dass er meine Wünsche sieht, dass er sieht, was ich mir gerne wünsche und dass er auch, ja, du siehst auch, dass, ja, ich wünsche mir so sehr, dass ja, die eine Lampe da noch rankommt, Herr, und ich warte schon so lange auf diese Lampe und die hat es bis heute nicht, das erste, genau, kennt ihr solche Gebete? Ich habe das vor Jahren gebetet. Man kann im Gebet auch manipulieren. Sachen, die du dir wünschst, aber nicht traust zu sagen, die kann ich ja in ein Gebet formulieren. Er hört es ja und er kann ja nichts sagen, ne? Hey, ich muss es auch, ja, also ich habe es gelernt. Wir Frauen, wir sind ja manchmal nicht so einfach, ne? Genau, so, aber jetzt wollen wir es nochmal versuchen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, Herr, dass du mir einen allerbesten Mann zur Seite gestellt hast. Ich bin dir so dankbar für Andreas, dass er so ehrlich ist, dass ich ihn so lieben darf, dass er mir so gut tut. Und ich danke dir dafür, dass du gute Gedanken hast über seinem Leben, Gedanken des Friedens, dass du ihn wunderbar und herrlich gemacht hast, dass du ihn so stark gemacht hast, Herr. Ich danke dir, dass er dir dient, dass er dir nachfolgen will, dass er mit dir unterwegs ist, Herr. Ich danke dir dafür, dass er so ein toller Ehemann ist, so ein toller Vater für unsere Kinder, dass er uns versorgt, dass er arbeiten geht, Herr. Ich danke dir dafür, dass er mich so sehr lieb hat. Ich bin dir von Herzen dankbar. Amen. Was meinst du, was das mit ihm macht? Wenn wir miteinander so beten, das macht was mit ihm. Genau, aber du darfst auch eben für mich beten. Wir wollen doch auch gesegnet werden.
Also es ist wirklich, wirklich ja, wichtig, dass Jesus das Haupt, dann kommt der Mann und der Mann ist der Priester der Familie, dann kommt die Frau und dann kommen die Kinder. Dass wir Männer für unsere Frauen beten, dass wir unsere Kinder segnen, dass wir der Priester im Haus sind, aber nicht unser eigener Priester, sondern unter Jesus. Und deswegen ist ganz wichtig, dass man wirklich jeden Tag für seine Frau und auch für die Kids und auch für die Familie natürlich betet, aber besonders auch für seine Frau. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für Rosi. Ich danke, dass du dir heute Gelingen schenken wirst auf all ihren Wegen, Herr Jesus, dass du mit ihr bist, Herr. Danke, dass du mir die allerbeste Frau gegeben hast, Herr. Und dass du ihr Kraft gibst in allen Gesprächen, die sie führen wird, Herr, auch wenn sie auf Menschen trifft, Herr. Dass sie wirklich das richtige Wort hat, dass sie mit den Leuten sprechen kann, dass du ihr einfach auch Eindrücke gibst, Herr. Dass sie für Menschen beten kann, Herr Jesus. Danke, dass sie so eine tolle Mama ist, dass sie sich so einfach um die Kids kümmert, dass sie wirklich alles macht, damit diese Familie, meine Familie, unsere Familie funktioniert. Und ich will sie einfach ganz besonders segnen, Herr. Ich danke dir, dass du mir eine wundervolle, wunderschöne Frau gegeben hast und die so einzigartig ist, Herr. Und ich bitte dich so sehr, dass du sie beschützt, dass du sie bedeckst mit deinem Blut, dass du ihre Gedanken bewahrst, ihr Herz bewahrst. Und vor allen Dingen, dass das, was du heute für sie geplant hast, dass es durchkommt, dass du die Gaben, die du in sie hineingelegt hast, wirklich sichtbar werden. Mit den Menschen, die sie trifft. Amen.
Amen.
Oh, so eine Art.
Entschuldigung.
So eine Art, ne?
Genau. Also das war jetzt ein bisschen lang, aber so lang müsst ihr natürlich nicht anfangen. Ne? Also man kann auch kurz anfangen, aber betet. Betet um Schutz, Bewahrung, betet miteinander, spricht Gutes bei dem anderen aus. Das ist so wichtig und das gibt so einen Halt, das tut so gut. Und wie gesagt, es ist nie zu spät. Ich weiß nicht, wie deine Ehe ist. Ich weiß nicht, vielleicht bist du auch an dem Punkt, wo du sagst, ey, ich habe da gar keine Hoffnung mehr. Wir streiten uns nur, wir sind nicht eins. Es ist nur ein Stress, ich komme nicht gerne nach Hause. Ich fühle mich nicht wohl. Ey, gib nicht auf. Gott kann immer und will immer. Das ist ja das Schönste. Gott will. Das liegt nicht an ihm. Das ist aber unsere Hartherzigkeit, wenn es nicht funktioniert. Und gebt die Hoffnung nicht auf und betet. Segnet euren Ehepartner. Und wenn er sagt, nee, ich kann das noch nicht, ich möchte noch nicht, dann sagst du, okay, komm, kein Stress, denn lass mich dich segnen. Dann fängst du erst an und sagst, darf ich denn für dich beten? Und da habe ich noch nie jemanden erlebt, auch Ungläubige, wenn ich mit dem bete, ne, allgemein, Gebet ist immer gut und jeder wünscht sich, gesegnet zu werden. Dann fangt ihr erstmal an. Und so zum Schluss, der letzte Vers, der war eben noch dran. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann mühen sich alle, die daran bauen, vergeblich ab. Das heißt, wenn ihr Jesus nicht in eurer Ehe habt, ja, genau, sag das Wort dir selber, dann baust du und arbeitest du vergeblich. Es hat keinen Bestand, weil wir Menschen, wir brauchen Jesus. Und ganz besonders, er ist der Urheber der Ehe. Und wenn du nicht mit ihm in die Ehe gehst, ist es sehr, sehr schwer. Und das ist zum Scheitern fast verurteilt. Bitte nehmt Jesus mit rein und bewahrt euch eure Liebe. Und seid albern, seid manchmal verrückt, auch wenn Andreas und ich schlafen gehen. Dann sagen wir uns, hey, gute Nacht. Und dann sagt er nur, gute Nacht. Ich dachte, ey, da fehlt noch was. Dann sagt er, ja, schlaf gut, meine Prinzessin. So, hey, bewahrt euch doch einiges, tut euch gut. Versteht ihr, was ich meine? Du hast nur einen Ehepartner, verwöhn doch den anderen, das tut doch nicht weh. Wenn er mir Gutes tut, mehr und mehr, hey, dann will ich das doch auch. Das ist doch das Prinzip. Wenn er mich verwöhnt, wenn er für mich ist, wenn er mich liebt, wenn er mir Gutes redet. Jetzt bei der Ehevorbereitung habe ich ihm ganz viel auch nochmal erzählt, was ich vorhabe und habe uns auch unser Ehebuch nochmal rausgeholt. Wir haben ein Ehebuch gehabt, vor knapp 30 Jahren haben wir damit angefangen, als wir zusammengekommen waren. Wir waren 1,5 Jahre verlobt, bevor wir geheiratet haben. 1,5 Jahre. Und die jünger sind, manchmal die älter sind, die heiraten dann ganz schnell. Aber die Verlobungszeit war die schönste mit in meinem Leben. Wisst ihr, wie lange wir da geknutscht haben? Stunden. Wir haben Stunden geknutscht, weil wir uns das eine bewahrt haben. Hey, wir knutschen nicht mehr so lange. Das gibt der Alltag nicht mehr her. Klar küssen wir uns noch und alles. Aber dies wirklich, sich zu begegnen, wieder zu trennen, dieses zu warten, dieses, hey, ich bewahre mir was. Ich möchte euch das so ans Herz legen. Auch die noch nicht verheiratet sind, die einen Partner sich wünschen. Das ist doch das Schönste. Und weißt du was? Und wenn der Partner das akzeptiert, hey, dann weißt du doch, du bist ihm ernst. Der meint es ernst mit dir. Wir suchen doch keine Freundschaften. Wir suchen Männer und Frauen, die zu uns stehen, und keine Bekanntschaften. Genau, so. Jetzt bin ich aber am Ende und ich mache jetzt gleich das Abschlussgebet und ich wünsche mir so sehr, wenn du Jesus noch nicht kennst, das Wichtigste, hab ihn in deinem Herzen. Und wenn du jahrelang schon unterwegs bist und du merkst, ey, Jesus ist nicht im Zentrum von meiner Ehe, dann hol ihn wieder rein. Und das ist nur ein Gebet. Das ist ja das Tolle bei Jesus. Es ist nur ein Gebet und triff eine Entscheidung und sag, ab heute werde ich für meinem Ehepartner beten. Amen, wer möchte das alles? Yes, Amen, genau. So, und ich bete jetzt nochmal zum Schluss. Oh Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass du uns willst. Und wenn wir dich nicht in unserem Herzen haben, so schaffen wir es nicht zu lieben, Herr. Wir brauchen zuerst dich in unserem Herzen, dass wir den Partner lieben können, dass wir die Menschen lieben können, dass wir unseren Nächsten lieben können. Und das bitte ich dich so sehr, dass du uns das immer wieder zeigst und uns immer wieder zeigst, wie wichtig du bist, Herr. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du unser Herz berührst, Herr, dass du unser Herz berührt hast, Herr. Und dass du hier bist, Herr, und dass du jetzt jeden Mut schenkst, mit seinem Ehepartner zu beten. Dass du Mut da hineingibst, da zu beten, sich zu trauen, zu sagen, hey, wir fangen ab heute an zu beten. Und das wünsche ich mir so sehr und das wünsche dir noch viel, viel mehr, dass du in die Ehen hineinkommst, Herr. Und da, wo keine, ja, wo schon kurz vorm Aufgeben ist in einer Ehe, so bitte ich dich, dass du auch dort hineinkommst, Herr, und dass du auch dort wieder Mut schenkst. Und es ist nie zu spät bei dir. Du bist hier, du bist jetzt da. Und ich bitte dich, dass jeder das jetzt festmacht in seinem Herzen. Ich werde mit meinem Ehepartner beten. Und das wünsche ich mir so sehr. Und danke, dass du dieses Wunder heute hier vollbringst. Danke, Jesus. Halleluja. Amen.